Was ist Glaube? Hebräer 11, 1 bis 6, ja, eigentlich 7, ein kleiner Fehler mir unterlaufen. Das kann man nicht wissen, nur glauben. Der Satz ist mir in der vergangenen Woche untergekommen und deswegen habe ich mich auch entschieden, über dieses Thema zu predigen. Und zwar stammt dieser Satz von der Beerdigung her, am vergangenen Freitag. Vorgestern ist der Satz gefallen, was wir so Glauben nennen. Vorgestern war ja die Beerdigung von Ulrike, waren auch einige von euch mit dabei, großer Bekanntenkreis auch, zum Teil auch Verwandte von weiter her. Wie ihr ja wisst, ist die Ulrike eigentlich noch gar nicht mit dem Leben fertig gewesen. Sie war 64 Jahre alt geworden, aber unglaublich aktiv, agil, viel unterwegs, hat gejoggt und also als es ihr noch besser ging, gewalkt und geschwommen und alles Mögliche, viele Reisen unternommen, viel in Amerika gewesen und wieder in Deutschland. Sie war so ein lebensbejahender Mensch, so aktiv. Und jetzt, 64, das ist ja so ein magisches Alter, 64, 65, da gehen die Leute in Rente. Und da überlegen sie sich, was fange ich mit meinem Leben noch an? Ja, die meisten, die überlegen sich das vorher. Was mache ich, wenn ich mal 65 bin? Und dann planen sie und richten ihr Leben auch daraufhin aus. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, hat mal ein Schlagersänger gesungen, der Udo Jürgens. Und niemand hätte dieses Lied besser verkörpert als Ulrike. Also, wenn ihr noch ein paar Jahre gegeben worden wären, da wäre das richtig losgegangen. Wir haben uns bei der Nachfeier am Tisch noch so darüber unterhalten, in welcher Phase des Lebens man sich denn gerne verwirklichen möchte. Manche geben im Beruf Vollgas, setzen alles rein, um richtig viel Geld zu verdienen und um sich dann alles leisten zu können, wenn endlich der Tag gekommen ist, wo man eine goldene Uhr kriegt und es dann heißt und tschüss. Und dann geht's los, dann sind sie erstmal ein Vierteljahr gar nicht mehr zu sehen, sind mit dem Wohnmobil irgendwo zwischen Nordkap und Gibraltar unterwegs. Wir ticken da ja unterschiedlich. Eine Dame erzählte mir beispielsweise, dass sie das nicht erst in der Rente tun möchte, sondern sie hat deswegen auch eine Dreiviertelstelle, also Glückwunsch an diejenigen unter uns, die eine Dreiviertelstelle haben und gut damit leben können. Das ist schon eine tolle Sache. Da kann man Freundschaften pflegen und so manches auch vorher schon verwirklichen. Ich sagte, ich denke auch an das eine oder andere, was ich gern tun möchte. Und dann fiel mir ein, ja, Moment mal, eigentlich glaube ich, selbst wenn ich auch wie Ulrike mit 64 sterben sollte, hätte ich gar nichts verpasst. Denn im Himmel werde ich ja dann alles nachholen können, was ich hier im Leben nicht mehr hätte machen können. Und noch viel, viel mehr als das. Und da guckte meine Gesprächspartnerin mich an und ich sah schon, die Augen waren so komisch. Und dann sagte sie eben diesen Satz: Ja, aber das können Sie ja nicht wissen, nur glauben. Boah, dachte ich, da nimmt das Gespräch jetzt aber eine interessante Wendung. Vorher so Smalltalk und auf einmal ging es richtig in die Vollen. Da wurde das Gespräch richtig interessant, weil deutlich wurde, wir meinen ganz Unterschiedliches mit Glauben. Und nur so viel, ich habe dann gesagt, ja, Sie glauben ja auch nur, dass Sie mal in Rente gehen. Woher wissen Sie denn das? Ja, das ist ja auch Glaube. Da verlässt man sich auf was. Jeder glaubt. Der Alltag beweist es. Jeder glaubt. Der Glaube ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. Auch ihr glaubt. Und wenn ihr nicht glauben würdet, würdet ihr verrückt werden. Glaubt mir es. Vor 3 Wochen bin ich das erste Mal geflogen und am Nachmittag des 5. Mai, ein denkwürdiger Tag, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben, habe ich ein Jumbo bestiegen und wir sind dann losgeflogen. Und als der so richtig Schub kriegte, da dachte ich, jetzt lässt sich die Sache nicht mehr umkehren. Der erste Flug in meinem Leben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Flügel haben gewackelt. Ich dachte, jetzt ist ganz, ganz aus. Aber tatsächlich, die Flügel haben bis Washington gehalten und wir sind gut angekommen. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich diesem Vogel anvertraut und auch dem Personal, das einen sehr professionellen Eindruck machte. Wir glauben alle. Ja, diese Woche ging mit Rolf morgen spazieren. Wir hatten so ganz wichtige Gespräche, ging natürlich um Gemeinde, klar. Da merkte ich auf einmal, wie sich bei mir eine Plombe löste und oh, so ein Mist, habe ich dann gesagt, ich glaube, ich muss nachher zum Zahnarzt. Und tatsächlich bin ich zum Zahnarzt gegangen. Da lag ich dann da, zwar nicht gefesselt, aber doch relativ wehrlos und war ihm mit all diesen gefährlichen Instrumenten ausgeliefert. Er hat tatsächlich sogar auch mit Phosphorsäure gearbeitet und lauter so Sachen. Ich habe geglaubt. Auf Glauben hin habe ich mich diesem Mann ausgeliefert. Und siehe da, ich stehe hier. Also, jeder glaubt jeden Tag im Bereich des Alltags, ihr auch. Glauben tun viele auch im Bereich der Religion. Das ist dasselbe, aber nur ein anderer Bereich. Der Unterschied zwischen Glauben im Alltag und Religion ist einzig und allein, woran wir glauben. Im Alltag, also jetzt mit dem Flieger, das war ganz klar, ich habe an den Flieger geglaubt, den konnte ich anfassen und ich habe an den Kapitän geglaubt, ich habe seine Stimme gehört, er hat uns begrüßt an Bord. Den Zahnarzt konnte ich auch anfassen, habe ich jetzt nicht probiert, weil ich konnte ihn ja sehen, das hat mir dann auch gereicht. Aber wenn es um die richtig tiefen Dinge geht im Leben, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir an etwas glauben müssen, was wir nicht sehen können. Das ist der Unterschied. Muslime glauben an Allah, der sich im Koran geoffenbart hat. Humanisten, ja, die sind ganz arm dran, weil die glauben notfalls eben an sich selber oder an die Menschheit. Die können sie nun freilich sehen, fragt sich aber, ob es hält. Und daraus ergibt sich ein Problem, weil mein Glaube, der ist nur so stark und so gut wie das, woran ich glaube. Das ist die Grenze des Glaubens. Im Winter, im vergangenen Winter, hat eine Frau das hier bei uns auf dem Wiesensee erlebt. Sie hat nämlich an die Eisdecke geglaubt, dass die trägt. Und sie ist ich glaube Silvester war es, hinausgegangen, bis mitten in den See und das Eis hat tatsächlich gehalten, bis zur Mitte des Sees. Und da hat es dann nicht mehr gehalten. Sie ist eingebrochen und sie ist versunken. Sie konnte sich noch einmal herausarbeiten aus dem Wasser, ist dann nochmal 50 Meter gegangen und dann ist sie wieder eingebrochen und dann ist sie gestorben im See. Ihr Glaube war da, aber das Eis hat nicht gehalten. Glaube ist nur so gut wie das, woran wir glauben. Wenn wir an uns selber glauben oder an die Menschheit, begeben wir uns da nicht auf dünnes Eis, wo wir genau wissen, dass wir sehr endlich sind und vergänglich. Die Bibel macht deutlich, nur der Glaube an Jesus Christus gibt eine Zukunft in der Ewigkeit bei Gott. In keinem anderen als Jesus Christus ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das sagt Petrus, ist uns überliefert in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Es gibt keinen anderen Namen, keine andere Person, keine andere Kraft, die wirklich durchträgt, wenn es um die Ewigkeit geht, als nur Jesus Christus. Keinen. Und für diese Überzeugung sind Petrus und sind die anderen damals und viele andere bis heute, bis in unser Jahrhundert hinein, in den Tod gegangen. Das Thema heute ist, was ist Glaube denn eigentlich? Weil wenn das so ist, dann muss es ja ganz, ganz wichtiges Thema sein und dann macht es Sinn, sich damit zu befassen. Und ich habe eine Stelle gefunden in der Bibel, die ich nennen möchte, die Zutatenliste des Glaubens. Und das ist, wie schon angekündigt, im Hebräerbrief etwas weiter hinten in der Bibel, im Neuen Testament, wer es nachschlagen möchte, ziemlich weit hinten. Da gibt es die einzige, soweit mir bekannt, die einzige Definition des Glaubens, die wir haben in der Bibel überhaupt. Nirgends sonst wird Glaube definiert. Es gibt viele, viele Beispiele, was Glaube ist, aber eine Definition nur hier. Hebräer 11, 1 bis 7. Der erste Vers wurde schon vorgelesen. Glaube aber ist, feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Jetzt verlassen wir den Bereich der Definition und kommen auf die Beispiele zu sprechen, die man auch an anderer Stelle in der Bibel nachlesen kann, in den ersten 11 Kapiteln der Bibel, im ersten Buch Mose. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden und dass so aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Aufgrund des Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, dass Gott es bei seinen Opfergaben, da Gott es bei seinen Opfergaben bezeugte. Und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch entrückt, also er ist nicht gestorben, sondern Gott hat ihn direkt zu sich genommen. Davon gibt es mehrere Beispiele in der Bibel, aber Henoch ist eben eins davon, von ihm wissen wir nicht viel mehr als das. Henoch wurde entrückt und musste nicht sterben. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Vor der Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefiel. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Aufgrund des Glaubens wurde Noah das offenbart, was noch nicht sichtbar war, und also der Regen, die Sintflut, wurde ihm offenbart, und er baute in frommem Gehorsam eine Arche zur Rettung seiner Familie. Durch seinen Glauben sprach er der Welt das Urteil und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Also Zutatenliste des Glaubens, drei Zutaten. Die erste Zutat ist Unzufriedenheit mit dem, was ist. Also ein Unbehagen, so ein Wissen, das ist irgendwie nicht richtig, so wie es jetzt so aussieht. Und ich beziehe mich auf den ersten Satz in dem Predigtext. Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft. Glaube fängt mit Hoffnung an. Also mit dem, was man erhofft. Und Hoffnung bedeutet ja nichts anderes als ich rechne damit, dass es in der Zukunft besser wird. Ich rechne damit, dass es in der Zukunft besser wird. Wenn es aber in der Zukunft besser wird, dann setzt es voraus, dass es im Moment eben nicht so gut ist. Sonst braucht man nicht von Hoffnung sprechen. Und es ist wirklich nicht so gut. Die Welt liegt im Argen und wir selber liegen im Argen. Am Anfang steht eine Unzufriedenheit mit dem Status quo. Ganz ehrlich, seid ihr zufrieden mit euch? Ganz ehrlich, seid ihr zufrieden mit der Welt? Ohne Unzufriedenheit mit sich, mit den Zuständen in der Gemeinde und in der Welt, kann kein Glaube entstehen. Das war für mich erstmal so eine ganz neue Entdeckung hier an diesem Text. Aber es ist so, wenn du unzufrieden bist mit etwas, mit deiner Zukunft vielleicht, mit deiner Geschichte, Glückwunsch. Das ist schon eigentlich der erste Schritt zum Glauben. Dann ist der Glaube das Richtige für dich. Der Feind des Glaubens ist ein träger, selbstzufriedener Geist, der sich mit allem abfindet und der denkt, ja, es ist alles gut und in Ordnung. Ich habe neulich mal einen Aufkleber gefunden, offensichtlich, oder gesehen von einem Angelfreund auf dem Auto. Da stand drauf, Essen, Schlafen, Angeln. Das schien so Lebensprogramm zu sein, fand ich ganz ulkig. Essen, Schlafen, Angeln. Fehlt noch, dachte ich, Sterben hätte ich am liebsten dazu geschrieben irgendwie, weil das kommt ja auf jeden Fall auch auf den zu. Nicht nur die Fische sterben, wir auch. Und das ist Ausdruck, der, ich dachte, das ist ein Ausdruck von Zufriedenheit. Also der ist zufrieden mit sich und der Welt. Wenn er nur die drei Dinge hat, dann ist alles klar. Da hat der Glaube keine Chance. Völlig klar. Wer unzufrieden ist damit, wer glaubt, es muss doch noch etwas geben, was besser ist, das in mir ein Vakuum und das kann ich nicht füllen. Aber da muss etwas rein. Ich kann so nicht glücklich werden. Der ist schon auf dem ersten Schritt des Glaubens. Ich kann sagen, warum viele Zeitgenossen nicht glauben und nicht auf dem Weg des Glaubens sind. Weil sie mit sich und der Welt vollkommen zufrieden sind. Das ist für sie so in Ordnung. Sie haben ihren Verein, ich habe jetzt neulich so gehört, wir haben über 200 Vereine bei uns in der Stadt. Das finde ich ganz enorm. Sie sind versorgt, sie haben ihr Häuschen, solange es ihnen gut geht, alles wunderbar. Aber wenn einer aufwacht und sich überlegt, sollte das alles sein? Ich meine, besser kann man es ja gar nicht haben im Grunde genommen. Was kann denn die Welt mehr bieten als das? Aber selbst wenn sie alles bieten, bleibt da noch etwas. Na, Gott sagt in seinem Wort, in den Sprüchen, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, selbst wenn wir alles haben, versorgt sind wie ein gut genährtes Kaninchen irgendwo im Stall, dann bleibt da diese Frage nach der Zukunft und nach der Ewigkeit, die wir nicht beantworten können. Und die resultiert in einer ganz großen Unzufriedenheit. Wenn wir das zulassen, wenn wir das nicht zudeckeln und zunageln, sollte das alles sein. Und das, da ist man auf der Suche nach mehr Tiefe im Leben, eigentlich nach der Suche nach Gott. Und da deutet sich schon ganz leise Glaube an. Und für Christen möchte ich sagen, Christen geht es ja auch manchmal so, ja, sie haben alles, sie haben sogar das ewige Leben gekriegt, sie haben Vergebung gekriegt und alles wunderbar und Platz in der Gemeinde seit vielen, vielen Jahren. Seid ihr zufrieden, dass nur so wenige Zeitgenosse einen Glauben haben, der trägt? Findet ihr das ganz okay so? Oder habt ihr vielleicht gar nicht so intensiv drüber nachgedacht? Wenn bei euch ein Unbehagen darüber jetzt losgeht, das kann doch eigentlich nicht sein. Da ist Jesus für die Welt gestorben, hat sein Leben gelassen. Und dann ist das nur so eine kleine Zahl von Menschen, denen das aufgeht und die Ja dazu sagen. Glaubt ihr, dass mehr drin ist in Hemsbach? Glaubt ihr das? Ich glaub's. Viel zu viele Christen in Deutschland, in Europa, wir sind da weltweit eine ziemliche Ausnahme, haben schon die Stagnation so sehr verinnerlicht, dass es ihnen eigentlich ganz gut dabei geht. Aber es gibt etwas zu hoffen. Und ich möchte uns auffordern, dass wir das nicht einfach so deckeln und uns einfach damit zufrieden geben, sondern dass wir nach vorne offen werden, zu Gott hin auch. Zweite Zutat, die Überzeugung. Glaube aber ist, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Nicht nur das Verlangen nach was Besserem, sondern auch, dass einem dämmert, da ist noch was, was man nicht sehen kann, was aber da ist, was real ist. Das ist Glaube. Die materielle Welt ist nicht alles. Uns umgibt und durchdringt eine andere Welt, die man nicht sehen kann. Mit dem, was man sehen kann, lässt sich nicht alles erklären in der Welt. Zum Beispiel eben die Sehnsucht nach Ewigkeit, die in jedem von uns schlummert, anders als bei den Tieren. Die unsichtbare Welt ist genauso real und genauso wirklich wie die sichtbare. Und wenn man die Berichte von Jesus liest, wenn man seine Worte so hört, dann kommt man einfach nicht drum rum. Man kann nicht also Jesus toll finden und ablehnen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Wie er von Gott redet als dem Vater, wie er so wirklich da ist, wie er von seinem Haus redet. Seine Wirklichkeit ist nicht irgendwo in den Wolken ganz weit weg, sondern er ist uns ganz nah, immer in Rufweite. Und das ist wirklich sehr nah. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, steht in dem Predigttext. Ist das schwer? Manche sagen, das ist schwer. Die Statistiken sagen, in Deutschland steht es 50-50. 50% glauben an einen persönlichen Gott, 50% glauben nicht daran. Ist das schwer? Es ist das Einfachste von der Welt, zu glauben, dass Gott existiert. Im Gegenteil, Unglaube ist viel schwerer als Glaube. Kleine Kinder glauben an Gott. Man denkt, na, das ist ja aber eigentlich ganz schön schwer für so ein kleines Kind, an Gott zu glauben, wo es ihn doch gar nicht sehen kann. Aber für sie ist es eigentlich kein Problem. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss es ihnen erst abtrainieren, an Gott zu glauben. Und es gehört ganz schön viel dazu, es Kindern abzutrainieren, an Gott zu glauben. Interessant ist, dass noch jedes Volk, das man auf der Erde gefunden hat, in irgendeiner Form einen Glauben an Gott hat. Eines Tages allerdings ist es den Anthropologen gelungen, ein Volk in Afrika ausfindig zu machen, das nicht an einen Gott glaubt. Es ist ganz groß rausgekommen. Es ist publiziert worden. Doch nach einigen Jahren hat man festgestellt, die glaubten sehr wohl an einen Gott, aber Teil ihrer Religion war es, dieses geheim zu halten vor der Umwelt. Gottes Existenz ist durch die Schöpfung so offensichtlich, dass daran kaum einer vorbeikommt. Man muss nur die Augen aufmachen. Atheismus ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es verlangt ganze Kerle. Es gehört einiges dazu, die Existenz Gottes wegzuerklären. Und man muss als Atheist schon sehr aufpassen, dass einem kein Lapsus passiert wie demjenigen, der fröhlich bekannte: Ich bin Gott sei Dank ein Atheist. Wer zu den 50% gehört, die sagen, es gibt keinen Gott, aber so nicht offen, aber vielleicht in sich selber sagt, eigentlich hätte ich gern einen Gott, dann sage ich ihm, es kann und es wird dir geschenkt werden, wenn du dich auf die Suche machst. Wer ihn sucht, der wird belohnt, so sagt es das Predigtwort aus dem Hebräerbrief. Es kann dir geschenkt werden. Ruf ihn an, er wird sich dir offenbaren. Und drittens, feststehen in dem, was man erhofft. Also die erste Zutat war es ja schon, aber da war die Betonung auf erhofft und jetzt ist die Betonung auf feststehen. Das ist was anderes. Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft. Glaube ist die Absicht, Jesus nachzufolgen. Ja, das ist also feststehen, das ist mehr als etwas zu wissen. Nicht weniger als etwas zu wissen, sondern mehr als etwas zu wissen. Es ist ja eine Sache zu glauben, dass die Eisdecke hält, aber eine andere Sache, wirklich auf dem Eis zu gehen. Es ist eine Sache, dem Rolf zu glauben, dass er 5 Euro hat und eine andere Sache ist tatsächlich, hier nach vorne zu gehen und sich den Schein hier abzuholen bei ihm. Allerdings gehört auch Glaube dazu, zum Kaufmann zu gehen und 5 Euro hinzulegen und zu erwarten, dass er einem was dafür gibt. Denn es ist ja nur ein Stück Papier. Feststehen heißt, ich handle entsprechend meiner Überzeugung. Eine Sache ist es zu sagen, ich glaube, dass ich 66 werde. Eine ganz andere Sache, wenn ich mein ganzes Leben auf diesen Zeitpunkt ausrichte. Wenn ich spare mein Leben lang, mir viele, viele Wünsche versage. Es fragt sich nur, ob das Objekt des Glaubens stark genug ist. Also meine Gesundheit und meine Fitness und dass ich eben keinen Krebs kriege oder keinen Herzinfarkt. Wenn ich das jetzt mal auf den christlichen Glauben beziehe, dann bedeutet Glaube, ich bin überzeugt, dass es wahr ist, was die Bibel sagt. Jesus hat tatsächlich den Tod besiegt und ihm gehört jetzt alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn ich das weiß und mein Alltag verändert sich nichts, dann frage ich mich, ist es dann wirklich eine Überzeugung oder was ist es? Ich ziehe daraus Konsequenzen, aus Informationen und aus Überzeugungen muss ich Konsequenzen ziehen. Ganz normal, muss ich mir eigentlich nicht großartig sagen lassen, aber vielleicht muss man es sich doch sagen lassen. Ich ziehe daraus die Konsequenz, dass ich mich von ihm leiten lassen will, weil von wem denn sonst? Wenn ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, dann lasse ich mich am liebsten von ihm leiten. Egal, wohin er mich führt, ich halte mich an das, was er mir sagt. Ich stelle mich unter seinen Auftrag für mich. Ich nehme mir Zeit für Gott, wie der Henoch, der mit Gott gewandelt ist, wie es in der Bibel heißt. Ich suche die Gemeinschaft mit den anderen Kindern Gottes. Ich möchte von ihm lernen und mich verändern lassen von ihm und lasse mich auch von ihm in den Dienst stellen. Und ich lasse mich auch senden von ihm in die Welt. Also Glaube ist mehr als was Wissen. Glauben ist die Absicht, Jesus tatsächlich nachzufolgen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und jetzt haben wir die drei Zutaten, tun alles in eine Form. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jetzt ist die Zeit, alles in einen Topf zu geben. Es fängt an mit einem Unbehagen. Es ist nicht so, wie es sein soll. Eine Trauer über den Ist-Zustand meines Lebens und mit dem Ist-Zustand der Welt. Das kann doch nicht alles sein. Essen, schlafen, angeln, sterben. Und dann kommt die Überzeugung, dass es da einen Gott, einen unsichtbaren Schöpfer des Universums gibt. Und mehr noch, der hat sich geoffenbart. Er hat uns sein Herz gezeigt, er hat uns seinen Sohn geschenkt. Er hat mitgeteilt, was wir von ihm erhoffen können. Eine neue Welt, in der es keinen Tod gibt, keine Not, kein Geschrei und wo alte Wunden heilen dürfen. Jetzt schon Vergebung und auch den Heiligen Geist, seine Gnade in unserem Leben, die uns leitet und die uns verändert. Und dann stehen wir fest darin. Das heißt, wir richten auch konsequenterweise unser Leben danach aus. Sonst wären wir ja alles gespaltene Persönlichkeiten. Wie kann man dann noch sagen, das glaubst du ja nur, du weißt es nicht. Das ist was ganz anderes. Gott hat Freude daran, wenn jemand anfängt zu glauben. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich möchte diesen Satz umkehren, wer glaubt, gefällt Gott. Gott hat Freude daran, wenn sich einer öffnet und wenn er sein Leben auf ihn bezieht, auf ihn ausrichtet und sich ihm in die Arme schmeißt. Was für ein Tag für Gott. Wir feiern diesen Tag oft, wenn wir Taufe haben. Denn Taufe ist ja nichts anderes als, ich sage Ja zu Gott, der mich einlädt. Willst du zu mir gehören? Ich sage Ja zu Jesus, der zu mir sagt, komm. Und ich komme. Und es kann sein, dass Glaube heute geweckt worden ist, möglicherweise, nicht wegen mir, sondern weil Gott selber zu dir gesprochen hat, dann möchte ich dich auch einladen. Sag ja und geh und komm. Und wer das in der Taufe festmachen will, den bitte ich ganz herzlich, auf mich zuzukommen. Dann reden wir drüber, dann geht es los. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.